Ein schöner, roter, makelloser Apfel, richtig lecker aussehend, so richtig zum Reinbeißen. Und weil man ihn mit jemandem teilen möchte, schneidet man ihn nochmal durch und stellt fest, innen faul. Kennt ihr das? Gloucester ist das, glaube ich. Aber ich bin kein Botaniker. Von außen nichts zu sehen, aber innen ganz das Gegenteil. Ist mir passiert. Ein anderes Beispiel. Juni 2005. Stefan, also ich, schälte Kartoffeln während einer Kinderfreizeit in Russland. Erste Kartoffel geschält und weil sie so groß war, habe ich sie aufgeschnitten, innen faul. Gut, kann passieren. Die nächste Kartoffel. Geschält, aufgeschnitten, faul. Die dritte Kartoffel, das gleiche. Also, wenn meine Frau da nicht gewesen wäre, die Geschwister, die mit uns waren, die hätten wohl keine Kartoffeln zum Mittagessen bekommen, weil ich hätte immer so weitergemacht. Und dann hat meine Frau mir gezeigt, wie man, damals war sie es ja noch nicht, wie man in Russland Kartoffeln schält. Halbieren und dann sieht man, kannst du weiter schälen oder gleich wegschmeißen. Außen schön anzusehen, innen nicht zu gebrauchen. Außen hui, innen pfui, ist ein deutsches Sprichwort, heißt. Eine heuchlerische Schönheit. Und so ist auch der Titel meiner Predigt. Und um was geht es? Um den Tempel in Israel. Auch der war eine heuchlerische Schönheit, wie wir gleich noch sehen werden. Wir hatten ja jetzt eine längere Pause aufgrund des Feiertage Pfingsten. Und jetzt wollen wir auch im Markus-Evangelium weitermachen. Wir gehen weiter in Kapitel 13. Aber das ist nicht ein neuer Abschnitt in der Leidenswoche Jesu, sondern er knüpft nahtlos an, was wir in Kapitel 11 bis 12 schon betrachtet haben, was da schon deutlich wurde. Dass das religiöse Treiben und deren Verursacher im Tempel zu Jerusalem dem Gericht Gottes verfallen sind. Jesus kam auf dem Eselsfüllen rein in Jerusalem an, wurde von den Menschen mit Hosianna begrüßt, dann zog er in den Tempel ein, sah sich den Tempel und das Treiben dort an, ging wieder hinaus, um am nächsten Tag dort aufzuräumen. Nachdem er auf dem Hinweg noch den Feigenbaum verflucht hatte, der zwar viele Blätter hatte, aber keine Frucht aufwies. Dann kam er am nächsten Tag wieder, um das wahre Wesen der Verantwortlichen offenzulegen. Stichwort die bösen Weingärtner. Dann versuchten sie, also diese bösen Weingärtner, jetzt Priester, Sanhedrin, Sadduzäer und Pharisäer, Herodianer, den Herrn in ihrer Rede, mit der Rede zu fangen, dass er sich irgendwie verspricht, um ihn dann ausliefern zu können. Entweder beim Volk bloßzustellen oder an die Römer zu überantworten. Und er beantwortete ihnen alle Fragen in einer Weisheit, die nicht nur seine Weisheit offenbarte, sondern auch ihre Unkenntnis über die Schrift, obwohl sie eigentlich die Lehrer waren. Zum Schluss, direkt bevor er den Tempel verlässt, zeigt er noch einmal den Jüngern anhand der armen Witwe die Auswirkungen dieses religiösen Systems, dass das Gebot des Schutzes von Witwen und Waisen nicht beachtete, sondern missachtete und aus Habgier sich auf Kosten der Schwächsten der Gesellschaft bereicherte. Sie sich schamlos bereicherte sogar. Denn diese arme Witwe, sie gab das Letzte, was sie hatte, ja, damit sie Sicherheit haben konnte, in den Himmel zu kommen, so wie es ihr gelehrt wurde. Und ab hier geht es weiter im Markus-Evangelium mit Kapitel 13. Ich möchte uns die ersten zwei Verse lesen. Eigentlich gehören die Verse 3 und 4 auch noch zu der Einleitung zu diesem Kapitel. Aber ich möchte das Augenmerk besonders auf die ersten beiden Verse legen. Markus, Kapitel 13, 1 bis 2. Und als er, also Jesus, aus dem Tempel ging, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Meister, sieh nur, was für Steine und was für Gebäude sind das? Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Siehst du diese großen Gebäude? Es wird kein einziger Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Jesus ging hinweg aus dem Tempel. Das steht in Matthäus 24,1 geschrieben. Und das sind Worte, die schnell überlesen werden, aber die von entscheidender Bedeutung für den Tempel und das Volk Israel sind. Bevor wir zum eigentlichen Text kommen, möchte ich uns diese Tragweite der Worte vor Augen führen. Hier erfüllt sich alttestamentarische Prophetie, die wir in Jeremia 7, in Ezekiel 10 und auch in 1. Könige 9 schon lesen können. Lange bevor dieser Tempel gebaut worden war. 1. Könige, das war die Fertigstellung des Tempels, des salomonischen Tempels. Ich weiß jetzt nicht genau, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube so 900 oder 1000 vor Christi Geburt. Ist das richtig? Ich bin nicht der Einzige, der es nicht genau weiß. Nein, das ist nicht zum Schulterklopfen. Aber so um den Dreh rum. Ezekiel war im Jahr 596 in Babylon tätig. Also wir sehen, welche Zeitspanne zwischen dem ersten Tempel, wo das erste Mal angekündigt wird, was mit den Menschen passiert, wenn sie Gottes Wort nicht gehorchen, bis zur endgültigen Durchführung passierte. Wie viel Zeit da vergangen ist? Fast 1000 Jahre. Und ich möchte uns nur ein paar Verse aus Jeremia 7 lesen. Und zwar werde ich in 1 anfangen und aber nicht alles lesen, sondern immer ein paar Texte auslassen. Ich werde das aber nicht direkt ansagen. Lest es zu Hause einmal nach. Lest einmal in Jeremia 7, Ezekiel 8 und auch dieses Kapitel in 1. Könige 9. Wer sich die Verse oder die Kapitel nicht merken kann, kann sie gerne gleich nochmal nachfragen. Ich möchte Jeremia 7 lesen. Ich fange bei 1 an. Dies ist das Wort, das vom Herrn an Jeremia erging. Stelle dich in das Tor am Haus des Herrn und rufe dort dieses Wort aus und sprich: Hört das Wort des Herrn, ihr alle aus Juda, die ihr zu diesen Toren hineingeht, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr, der Herrscharen, der Gott Israels: Bessert euren Wandel und eure Taten, so will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Verlasst euch nicht auf trügerische Worte wie diese: Der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr euren Wandel und eure Taten ernstlich bessert, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, wenn ihr die Fremdlinge, die Waisen und Witwen nicht bedrückt und an dieser Stätte kein unschuldiges Blut vergießt und nicht anderen Göttern nachwandelt zu eurem eigenen Schaden, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, ihr verlasst euch auf trügerische Reden, die keinen Nutzen bringen, dass ihr dann kommen und vor meinem Angesicht treten könnt in diesem Haus, das nach meinem genannt wird, ist, und sprecht: Wir sind errettet? Nur um dann all diese Gräuel weiter zu verüben? Ist denn dieses Haus, das nach meinem Namen genannt ist, in euren Augen zu einer Räuberhöhle geworden? Ja, wahrlich, auch ich sehe es so, spricht der Herr. Gehorcht meiner Stimme, so will ich euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein, und wandelt auf dem ganzen Weg, den ich euch gebieten werde, damit es euch wohl ergehe. Aber sie gehorchten nicht und neigten mir ihre Ohren nicht zu, sondern wandelten nach den Ratschlägen, nach dem Starrsinn ihres bösen Herzens. Und sie wandten mir den Rücken zu und nicht das Angesicht. In Jeremia warnt der Herr die Juden, dass sie nicht die Witwen und Waisen bedrücken sollen. Was taten sie? Er hält ihnen vor, dass sie ihre Gräuelgötzen in dem Haus aufgestellt, das nach seinem Namen genannt ist, um es zu verunreinigen. Lesen wir in Vers 30. Das Haus war also schon verunreinigt. Durch wen? Durch Heiden? Nein, durch sie selbst, durch die Juden, durch das Volk Gottes. und nicht erst durch die Babylonier, die noch kommen sollten. Und schon zwei Verse vorher stellt Gott fest, dass sie das Volk sind, das auf die Stimme des Herrn, seines Gottes, nicht hören will und keine Züchtigung annimmt. Dahin ist die Wahrhaftigkeit ausgerottet aus ihrem Mund. Sehen wir die Ernsthaftigkeit, die hier an den Tag gelegt wird? Und wenn wir dann das mit Jesu Zeit vergleichen, mit den Juden der damaligen Zeit, vor 2000 Jahren, gegenüber 2500 oder 2600 Jahren, hat sich da was geändert? Nein. Und mit der Verfluchung des Feigenbaums griff Jesus genau dieses Bild aus Jeremia 8,13 auf. Jeremia 8,13. Ich will ihnen ganz und gar ein Ende machen, spricht der Herr. Keine Trauben sollen mehr am Weinstock sein, keine Feigen mehr am Feigenbaum. Und die Blätter sollen verwelken. Was ich ihnen gab, wird man von ihnen wegbringen. In Ezekiel lesen wir davon, dass er im Geist, also Ezekiel im Geist, von Babylon nach Jerusalem gebracht wurde, in den Tempel. Dort sah er die Gräuel des Götzendienstes, die nach der ersten Wegführung und noch vor der Zerstörung des salomonischen Tempels immer noch verübt wurden, nicht durch irgendwelche Menschen, sondern durch die Ältesten, durch die Priester und durch den hohen Priester. Darauf verlässt die Herrlichkeit Gottes den Tempel Salomos. In Richtung Osten. Wohin? Zum Ölberg hin. Genau dorthin, wo Jesus jetzt auch hingeht, wie wir in Vers 3 lesen können. Markus 13, 3. Jesus wird in Hebräer 1, 3 als der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und der Abdruck seines Wesens bezeichnet. Er ist auch zum Ölberg hinausgegangen und hat den Tempel verlassen. Er hat den Tempel verlassen und kehrt nicht mehr in diesen Tempel zurück. Das muss uns deutlich werden. Dieser Hintergrund muss uns klar sein. Der zerubabelische Tempel, da ist nicht eingeweiht worden wie der salomonische Tempel. Aber dennoch war die Herrlichkeit Gottes in ihm. Einmal, als er zur Beschneidung dorthin geführt wurde, als Baby, 8 Tage alt, da sagt Simon noch, das hat mir der Geist verheißen, dass ich den Erlöser noch einmal sehen darf. Als 12-Jähriger war er in dem Tempel und sagte noch zu seinen Eltern, muss ich nicht im Haus meines Vaters sein, nachdem sie ihn 3 Tage gesucht haben? Aber jetzt, nachdem er ihn 2-mal versucht hat zu säubern, erstmal zu Beginn seiner Tätigkeit, lesen wir in Johannes, und dann zum Schluss seiner Tätigkeit, gab es keine Buße. Sie hatten die Möglichkeit zur Buße. Sie hatten sie. Aber sie haben sie nicht ergriffen. Im Gegenteil, sie wollten den Herrn töten. Und wenn wir dieses Szenario beachten, dann können wir den folgenden Abschnitt der sogenannten Ölbergpredigt auch in dem rechten Zusammenhang mit dem Markus-Evangelium bringen. Das heißt nicht, dass wir das loslösen können aus Lukas und Matthäus, wo es ja auch beschrieben ist, sondern unter diesem Gesichtspunkt müssen wir das Ganze betrachten, wieso das jetzt an dieser Stelle steht. Es steht übrigens an allen an dieser Stelle. Wir wollen diese Ölbergpredigt aus Sicht des Markus, so wie es Markus gesagt wurde, durch den Heiligen Geist betrachten und nicht als Gesamtes auslegen. Das wäre zu umfangreich. Das haben wir eigentlich auch schon in der Lehre über die Endzeit gemacht. Diese ersten 4 Verse, von denen ich jetzt 2 gelesen habe, sind eigentlich die Einleitung zu dem Thema, das dann hoffentlich klar wird. Die Jünger, sie waren zu diesem Zeitpunkt, obwohl sie das alles, was jetzt Jesus gemacht hat in dem letzten Tag oder über diesen ganzen Tag, immer noch von den Äußerlichkeiten so beeindruckt, mehr beeindruckt als von dem inneren Zustand des Tempeldienstes, sie hätten eigentlich bestürzt sein müssen. Verstehen wir das? So große Steine, so ein herrlicher Bau, aber was drinnen war, völlig verfault, nicht zu gebrauchen. Der Herr sah tiefer als das, was die Jünger sahen, was sozusagen vor Augen lag. Darum habe ich meine Predigt in drei Punkte eingeteilt. Was die Jünger sahen, Punkt 1, was der Herr sah, Punkt 2, und im dritten Punkt, was wir jetzt sehen. Was sahen die Jünger? Als sie von dem Tempel weggingen, sahen sich einige Jünger um und sahen diesen prachtvollen Tempel. Denn das war er mittlerweile geworden. Der zweite Tempel, gebaut von Zerubabel, nach der ersten Rückführung aus dem babylonischen Exil, wurde ca. 70 Jahre nach der Zerstörung des ersten Tempels wieder aufgebaut, auf den Grundfesten. Aber er war, um es vorsichtig auszudrücken, von schlichter Bauweise. Er hatte nicht die Herrlichkeit des salomonischen Tempels. Er war zwar auf dem alten Fundament aufgebaut, aber mehr verband ihm eigentlich auch nicht. Die Innenausstattung hatte nicht die Pracht, die Salomon hineingebracht hat. Aber vor allem fehlte die Bundeslade, das Allerheiligste war leer, und die Herrlichkeit Gottes, wie sie in den salomonischen Tempel eingezogen ist, fand auch beim zweiten Tempel nicht statt. Die Erfüllung des Tempels mit der Herrlichkeit Gottes war nicht da. Und diesen Tempel hatte Herodes der Große, derjenige, der den Kindermord in Bethlehem verursacht hat, restauriert. Denn mittlerweile war er in die Jahre gekommen, war etwas baufällig geworden und circa 20 vor Christi Geburt hat er mit dem Bau, mit dem Umbau, mit der Restauration begonnen. Und der Tempel war auch recht schnell fertig. Anderthalb Jahre hat man nur dafür gebraucht. Der Tempelkomplex wurde vergrößert, wie wir gleich noch sehen werden. Und der gesamte Bau, der hat bis 66 nach Christi Geburt gedauert. 86 Jahre. Die Neugestaltung des gesamten Tempelkomplexes zog sich also ziemlich lange nach Herodes Tod hin, denn der starb 4 vor Christi. Herodes Tempel, er wurde mittlerweile auch schon so genannt, gehörte zu den architektonischen und künstlerischen Weltwundern der damaligen Zeit. Im Talmud kann man Folgendes lesen: Wer den Tempelbau des Herodes nicht gesehen hat, der hat seinen Lebtage keinen schönen Bau gesehen. Er sieht aus wie Schaum von Meereswellen. Die Steine waren 3 Meter hoch, manche sogar über 11 Meter lang oder bis zu 11 Meter lang, aus weißem Marmor. Welche Kostbarkeiten! Nach Osten und nach Westen waren Goldplatten angebracht, damit der Tempel bei Sonnenaufgang und Sonnenuntergang glänzte, leuchtete wie ein Feuer. Und damit dieser Neubau überhaupt vollzogen werden konnte, wurde der Umfang des ganzen Tempelbezirks verdoppelt. Und darum ist die heutige Klagemauer, die jetzt noch zu betrachten ist, sie gehört nicht zum Tempelbezirk, aber sie ist eine Stützmauer, auf dem der Tempelbezirk aufgebaut wurde. Wenn man die ganze Beschreibung, ich habe es ja nicht alles beschrieben, von diesem Tempel sieht, dann ist das schon beeindruckend, oder? Wie viel beeindruckender ist das, wenn man es denn wirklich vor Augen hat? Gold. Und die Jünger, sie gingen ja zur Abendzeit aus dem Tempel hinaus, sie blickten sich um und sahen dann den Glanz, der verbreitet wurde durch diese Goldplatten, die außen angebracht waren. Außen wohlgemerkt, nicht innen. Dann kann man schon verstehen, dass der Jünger oder die Jünger diese Pracht bewunderten. Und dass viele vielleicht sogar der Meinung waren, dass dies ein Ort sein konnte, wo der Herr des Himmels wohnen würde. Die Wuppertaler Studienbibel schreibt dazu: Dieser Tempel mag, ja, muss reformiert werden. Aber wird er jemals liquidiert? Konnte dieser Tempel wirklich zerstört werden? Dieser große Bau? Ja, was da drin war, das musste erneuert werden. Der ganze Tempeldienst. Aber der Tempel braucht doch nicht zerstört werden, oder? Jesus' Blick ist ein anderer. Er sieht hinter die Fassade, um das Eigentliche zu entdecken. Was sah Jesus? Er sah die Beweggründe für diesen Bau. Herodes der Große war Idumäer. Das heißt, er stammte nicht von Jakob ab, war somit kein Jude und kein Nachkomme Davids und hatte somit auch kein Recht auf den Thron. Idumäer sind das Volk Esaus, sozusagen das, die Cousins von den Kindern Jakobs. Herodes Herrschaft wurde erst durch die Römer ermöglicht, denn denen er eigentlich unterstand. Er war kein souveräner Herrscher wie David oder Salomo, nicht mal wie Rehab, auch wenn darunter schon das Königreich geteilt wurde. Herodes hatte zu tun, was Rom wollte. Aber um die Gunst des Volkes und deren, vor allen Dingen deren Vertreter, Sanhedrin und Priesterschaft zu gewinnen, baute Herodes den Tempel aus, machte daraus einen richtigen Prachtbau, und das meine ich wirklich positiv, auf den eine Nation stolz sein konnte. Jesus wusste, dass Herodes diesen Tempel nicht zur Ehre und Verherrlichung Gottes gebaut hatte, sondern nur, um seine eigene Macht zu festigen, seine Reputation beim Volk zu heben und als Wohltäter dazustehen. Die Gewaltherrschaft, die war dann schnell vergessen. Siehe, Kindermord zu Bethlehem, nur ein Beispiel. Jesus sah aber auch noch mehr. Er sah auch die Heuchelei der Priester und Schriftgelehrten, der Führer des Volkes. Sie sagten, die Tempelsteuer darf nur mit Münzen bezahlt werden, die kein heidnisches Symbol haben. Aber das Geld für den Tempelbau nahmen sie. Haben sie da extra Geld für gedruckt? Nein. Bei einem Heiden eintreten, verunreinigt. Aber der Bau des Tempels durch einen Heiden bleibt folgenlos. Und dabei können wir in Haggai lesen, Kapitel 2, Verse 11 bis 14. So spricht der Herr der Herrscharen. Frage doch die Priester über das Gesetz und sprich. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder ein Gericht oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird dieses dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Da sprach Haggai, wenn aber jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, eines von diesen Dingen anrührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, ebenso ist auch dieses Volk und diese Nation vor mir, spricht der Herr. So ist jedes Werk ihrer Hände und was sie dort opfern, unrein ist es. Merken wir es? Der Tempel war keine Stätte Gottes, weil er schon im Zustand der Unreinheit gebaut wurde und weil nichts dran getan wurde, um ihn zu reinigen. Denn die, die ihn nutzten, waren unrein und die, die ihn gebaut haben, waren ebenso unrein. In den Augen Gottes, zu der damaligen Zeit, weil sie nicht Gottes Ehre suchten. Nehemia ließ im Gegensatz nicht einmal zu, dass Heiden am Bau der Mauer Jerusalems helfen durften. Lesen wir einmal Nehemia Kapitel 2, die Verse 18 bis 20. Und ich teilte ihnen mit, spricht Nehemia, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte. Dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, das Volk Israel, wir wollen uns aufmachen und bauen, und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, dies hörten, spotteten sie über uns und verachteten uns und sprachen, was hat das zu bedeuten, was ihr euch da vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird uns Gelingen schenken. Darum wollen wir seine Knechte uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Es sollte kein Heide an der Mauer bauen. Die Mauer, die war nicht extra geheiligt. Aber so weit ging Nehemia. Ihm war es wichtig, dass das, was gebaut wird, von dem Volk Israel gebaut wurde. Es gab aber auch etwas, was Jesus nicht sah, nämlich die Verehrung und Anbetung des Vaters im Himmel. Im Tempel wurde viel gemacht. Es wurde geopfert. Es wurde auch gebetet. Aber es wurden lange Gebete gehalten zum Schein, wie wir gelesen haben. Es war nicht, um Gott, den Gott Israels anzubeten. Dabei hatten die Juden den Auftrag, ein Beispiel für die Nationen zu sein, auf das sie nach Jerusalem kommen, um Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, kennenzulernen. Sie haben es nicht gemacht. Was Jesus weiter sieht, ist das kommende Gericht über diesen Tempel, diese Stadt und dieses Volk. Weil die Heuchelei so groß war, die Warnung der alten Propheten ignoriert wurden, weil man nicht auf Jesus hörte, wird das Gerichtsurteil gesprochen: Kein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Der Tempel und der Tempeldienst werden, ja, sie müssen aufhören. Jesus sieht tiefer. Er kennt die Einstellung eines jeden zu Gott. Er kennt deine Einstellung, er kennt meine Einstellung. Genauso damals wie heute. Die Heuchelei der angeblichen gottesfürchtigen Pharisäer hat das Gericht zufolge, weil sie nicht bereit waren, Buße zu tun. Nicht Gott war ihr Lebensmittelpunkt, sondern sie waren sich ihr eigener Mittelpunkt. Ihr Leben war Habsucht und Egoismus. Der Tempel und seine Gebäude waren mit edlen Steinen gebaut, weißer Marmor, gelber Marmor, sogar schwarzer Marmor. Gold wurde für die Äußerlichkeiten verwendet, im Gegensatz zur Stiftshütte, die außen nur mit Sekufellen überzogen waren, aber innen Wert hatte. Aber auf das Innere kommt es gerade an. Nicht auf das Innere eines Gebäudes, sondern auf das Innere des Menschen. Auf die Einstellung zum Herrn kommt es an. Und die war bei den Pharisäern nur Stroh und Stoppeln vergleichbar. Wie sieht es in unserer Welt heute aus? Was sehen wir nun? Der Tempel zu Jerusalem wurde zerstört, 70 nach Christi. Um das Jahr 66 begann der große jüdische Krieg gegen die Römer in Judäa, ausgelöst durch staatliche, religiöse Unterdrückung und so weiter. Und 70 mit der Eroberung Jerusalems wurde dann die Zerstörung des Jerusalemer Tempels entschieden. Der Tempel wurde verbrannt. Das Gold schmolz und verband sich mit den Steinen. Und um wieder an das Gold heranzukommen, wurden alle Steine zerstört. Kein Stein bleibt auf dem anderen, der nicht abgebrochen wird. Nicht nur eingerissen, sondern auch noch auseinandergebrochen, die Steine. Wortwörtliche Erfüllung. Die Mauer, wie gesagt, die wir jetzt noch sehen, das ist die Klagemauer, gehört nicht zum Tempel. Und sie ist auch nur stehen geblieben als Mahnmal. Tiberius, der damalige General, wollte damit ein Zeichen setzen, wie es denjenigen ergehen wird, die sich gegen die Herrschaft Roms auflehnen. Ein Mahnmal, keine Anbetungsstätte, nichts. Das kam erst sehr viel später, dass man zur Klagemauer ging und da das machte, was sie da jetzt tun. Es gibt aber einen neuen Tempel zu sehen. Und das ist die Gemeinde des Herrn. Und in diesem Tempel soll Anbetung stattfinden. In diesem Tempel wohnt Gott, wie wir in 1. Korinther 3,16 lesen. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Da, wo der Geist Gottes ist, da ist Gott. Nicht Kathedralen, Dome oder Kirchen sind die Anbetungsstätte, sondern das Herz eines jeden Gläubigen. Sicher wurden, bin ich von überzeugt, einige Kirchen zur Ehre Gottes gebaut. Aber die Mehrzahl der Prachtbauten, der Kathedralen, der großen Dome, die wir kennen, sind nichts anderes als der Prunkzucht der Menschen geschuldet. Die Menschen, die Bischöfe oder wer auch immer verantwortlich ist für diesen Prachtbau, der wollte zeigen, seht mal, wie gut ich bauen kann, wie sehr ich den Herrn verehre. Aber er war nicht zur Verehrung des Herrn gebaut worden, sondern seht auf mich, was ich kann. Ich, nicht Herr, Herr, Herr. Zurzeit hat man sowieso nur den Eindruck, dass sie eher Touristenziele sind als Anbetungsstätten. Wir sind zum Glück, Gott sei Dank, nicht von solchen Orten abhängig. In Johannes 4,21 spricht Jesus zu der Frau: Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Darum geht es. Ging es vor 1000 Jahren, vor 2000 Jahren, vor 4000 Jahren, vor 6000 Jahren. Es ging immer um die wahre Anbetung im Herzen, nicht Äußerlichkeiten. Sie dienten vielleicht dazu, etwas zu präsentieren, etwas klar zu machen. Aber es ging immer um die Anbetung Gottes im Herzen, aus dem Herzen heraus. Aber auch die Gefahren für diesen neuen Tempel, die Gemeinde Christi, dürfen nicht übersehen werden. Ebenso wenig wie der Schutz Gottes übersehen werden darf. Aber davon werden wir in den nächsten Predigten mehr hören. Der jüdische Tempel ist nicht mehr zu sehen. Und die neue Anbetungsstätte ist eigentlich auch nicht zu sehen, oder? Was aber zu sehen ist, das ist die Auswirkung dieses Tempels, dieser Anbetungsstätte, die Gemeinde Christi. Das sind nicht Kathedralen, Kirchen oder sonst etwas Imposantes, sondern das ist die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten, die die wahren Anbeter der Gemeinde Christi haben sollen und haben. Das sind nicht Gemeinden und Verbände, die um der Annäherung an andere Religionen willen die Gottheit Jesu Christi in den Hintergrund schieben, sondern die ein klares Bekenntnis zu Jesus Christus als Herrn und Gott haben und das auch verteidigen. Das sind nicht Gemeinden und Verbände, die der Meinung sind, Gottes Gebote müssen heute anders gesehen werden als wie vor 2.000, 3.000 oder 4.000 Jahren. Zum Beispiel Ehescheidung und Wiederheirat. Denn das ist nicht Gottes Wille. War es nicht und wird es auch nicht sein. Sondern Menschen, die den Geboten Gottes aus Liebe zu dem Herrn und in der Kraft des Heiligen Geistes nachkommen wollen. Diese Menschen sollen zu sehen sein. Der Tempel Gottes sind Menschen, die die Hoffnung haben, auch die schwierigsten Lebenskrisen durchzustehen, weil Gott in ihnen ist und seine Hand schützend über sie hält. Das werden wir, wie gesagt, noch in den nächsten Predigten näher betrachten. Äußerlichkeiten können sehr beeindruckend sein. Schöner roter Apfel, große Kartoffel, toller Tempel. Das ist damals wie heute so. Wir stehen immer noch vor den Kathedralen vom Kölner Dom und sagen, boah. Aber es geht um die inneren Werte, um das, was Jesus beeindruckt, um die innere Haltung, die auch zur äußeren Haltung passen muss. Wenn ich ein Anbeter Gottes bin, dann sollte das auch nach außen hin sichtbar sein. Nicht, weil ich so rumlaufe mit gefalteten Händen, sondern weil meine Haltung den Menschen gegenüber so ist: Gott liebe ich, dich liebe ich auch wenn du es nicht tust. Wenn wir aber unbußfertig sind, wenn wir dem nicht nachkommen, dann wird der Segen Gottes ausbleiben. Der Bau wird zugrunde gehen. Das sollten wir uns auch als Ortsgemeinde bewusst sein. Der wiedergeborene Mensch, der wird nicht zugrunde gehen. Aber seine Taten werden geprüft werden, wie durchs Feuer. Und dann wird sich auch offenbaren, womit du gebaut hast. Edlen Steinen, Gold, Silber oder Heu und Stoppeln, wie das Herz der damaligen Pharisäer. Jetzt haben wir noch die Zeit, den Bau zu restaurieren, eventuell abzureißen, neu zu gestalten, durch die Hinwendung zum Herrn, zu Jesus Christus als Lebensmittelpunkt, als Herrn in deinem Leben. Nutze sie und verschönere den Tempel, wenn du es schon getan hast. Durch mehr Hingabe, durch Heiligung, durch den Heiligen Geist wird uns das möglich gemacht. Amen. Wir sind zum Schluss unseres Gottesdienstes gekommen. Wollen wir den Herrn noch danken dafür, dass er den Tempel baut und dass wir es nicht tun müssen. Aber dass wir auch willig, freudig seinen Willen tun, weil wir es durch den Heiligen Geist können. Wir wollen noch aufstehen. Großer, allmächtiger Gott, Herr Jesus, in deinem Namen danke ich dir. Ja, in deinem Namen. Denn du hast alles geschaffen, du hast alles gemacht, du hast alles bereitet, dass wir leben können, ein ewiges Leben mit dir führen können. Du hast uns das Alte Testament geschenkt, damit wir sehen können, was falsch gelaufen ist. Du hast uns das Neue Testament gegeben, damit wir sehen können, wie groß deine Gnade ist, dass wir so leben können, wie du es willst. Wie es auch schon zu alten Zeiten Gerettete gab, gibt es sie auch jetzt. Aber wie es zu damaligen Zeit verdorbene Menschen gab, die deinen Namen angeblich verherrlichten, so gibt es sie auch jetzt. Hilf uns, dass wir nicht dazu gehören, sondern dass wir danach trachten, deinen Bau, den Tempel, unseren persönlichen Tempel, zu reinigen mit deiner Hilfe. Dass wir uns heiligen für dich, dass wir deine Gebote tun aus Liebe zu dir, weil du uns zuerst geliebt hast. Deine Liebe, die so groß ist, dass du für uns gestorben bist, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, ja, dass du immer noch für uns eintrittst, weil wir immer noch sündigen. Hilf uns, dass wir uns immer wieder dir zuwenden. Denn die du gerettet hast, die dich angenommen haben als ihren Herrn, sie werden nicht verloren gehen. Aber unsere Taten werden dennoch geprüft. Steh uns bei, dass wir um deiner Ehre willen gute Taten tun, dass wir edle Steine verwenden, dass der Bau nicht abgerissen werden muss, sondern einfach nur verschönert und erweitert. Reinige du uns, damit wir rein sind, wenn du kommst, deine Gemeinde abzuholen. Lob, Dank und Anbetung sei dir gebracht, bis in alle Ewigkeit. Amen.